Wir haben heute den zweitletzten Sonntag mit unserer Predigtreihe Gewisse Zusagen Gottes fest zugesagt. Das sind Worte, an die man sich klammern kann, die unserem Glauben ein Fundament geben, ein Pfand in die Hand. Heute Joel 2. Das ist jetzt keine Schande, der ist schwierig aufzuschlagen. Das ist ein Prophet. Zwischen Hosea und Amos in unseren Bibeln, Joel 2. Es ist gut, wenn Sie wieder Ihre Bibel aufgeschlagen lassen, denn wir wollen ein paar andere Bibelworte nachher auch aufschlagen. Joel 2, Vers 21. Gehört haben Sie das Wort sicher oft. Es ist Ihnen auch vertraut. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. In der vergangenen Woche war es eine kleine Notiz in der Zeitung, dass ein berühmter Israeli sich in seinem Garten mit dem Revolver in den Kopf geschossen hat. War der stellvertretende Verteidigungsminister und seit Jahrzehnten eigentlich in vielen Teilen der Welt der Held schlechthin. Er hat als Kommandierender der Fallschirmjäger einst in einem Handstreich die Altstadt von Jerusalem erobern lassen. Und er war der Kommandierende und der Stratege, der sich einst 1976 die Befreiung der israelischen Geiseln in Entebbe von den Terroristen durchdacht und durchgeführt hat. Mardochai Gur. Und er hat nur hinterlassen, weil er eine schwere heimtückische Krankheit hat: Ich wollte meiner Familie die Last nicht zumuten. Also wissen Sie, so ein Mann, ein Haudegen, der so Husarenstreiche macht, der vor nichts zurückschreckt und der kapituliert, weil das Leben eine unerträgliche Last plötzlich wird. Ja, man kann gefeiert sein, man kann Erfolg haben, man kann ganz oben stehen, bewundert sein von Millionen und trotzdem mit dem Leben nicht mehr fertig werden. Und verzweifeln. Und nicht mehr aus- und einwissen. Da genügt ja bloß eine Sache. Und jetzt wissen es die unter uns, die mit der Krankheit kämpfen, den Mann verstehe ich. Bei mir gibt es ja auch so dunkle Gedanken. Wenn man gegen die Krankheit kämpft und man weiß, ich bin am Ende der Loser. Ich schaff's nicht. Die Krankheit ist stärker als alle meine Lebenskräfte. Und der Tod lacht einen so höhnisch an. Aber es gibt ja viele Dinge, die einem im Leben so hart werden können. Das sind böse Menschen, die wirklich, man meint nur ihre ganze Intelligenz zusammennehmen, um uns weh zu tun, um uns zu terrorisieren. Und da zerbricht man daran. Was können Menschen einander Leid zufügen? Oder? Ja, wir haben ja unsere Lebenspläne, sie sind ja auch wirklich wichtig. Was hängt da für einen jungen Menschen dran, ob er eine Prüfung schafft? Wenn ich die Prüfung nicht schaffe. Oder wie liebt eine Mutter ihr Kind? Und da kreisen alle Gedanken bloß noch darum. Und wenn das eine wegfällt, wenn das eine zerstört wird, was ist das? Wir haben ja im Leben irgendwo etwas, was unserem Leben Wert und Sinn gibt. Und an dem Faden hängt alles. Und wenn das reißt, der dünne Faden, dann ist nichts mehr da, was mich hält und was mich trägt. Wenn ich oft Menschen besuche, die in so einer Lage sind, und ich treffe jeden Tag viele solcher Menschen, die am Leben verzweifeln, da geht mir es wie Ihnen, dass ich schweigen will und sage, was soll ich jetzt noch sagen? Gehen Sie doch ins Krankenhaus. Da liegen Menschen und die haben einen schweren Tumor, der kann nicht geheilt werden, oder? Da sind Patienten, denen wird morgen das Bein amputiert. Was wollen Sie denn denen sagen? Wollen Sie da hinstehen und so ein flottes Wörtchen hinzurufen, so einen Spruch sagen wir? Jetzt muss ich Ihnen zuerst erklären, was Prophetenwort ist. Das Prophetenwort redet hinein in die menschliche Verzweiflung. Menschen können überhaupt nichts mehr. Und das erleben sie auf Schritt und Tritt und das ist gut so. Es gibt ja immer wieder Leute, die wollen sich als Propheten aufspielen und die sagen, ich bin Prophet. Ach, lachen Sie mal tief und gut, wenn solche Leute kommen. Und wenn Sie Plättchen Ihnen ins Haus schicken, werfen Sie es in Ihren Papierkorb. Wissen Sie, wer sich als Prophet aufspielt, das merkt man. Das ist Schall und Rauch. Aber biblische Prophetie, da redet der lebendige Gott selbst. Wir wissen das ja, wie die Propheten davon sprechen, wie sie einst gerufen wurden. Ein Amos, der wollte gar nicht. Und Gott war stärker und sagt, du musst reden. So spricht der Herr. Und dann sprachen sie. Und das sind Worte, die gehen genau dorthin, in diese tiefe Not der Einsamkeit und Verzweiflung. Man spürt direkt, wie diese Propheten von Gott gepackt sind. Das ist der ewige Gott selbst, der hier spricht. Das sind Worte ewigen Lebens, Worte, die einen in diesen dunklen Stunden plötzlich wieder halten und Frieden geben. Und wenn wir uns heute versammeln, dann ist das, was wir hören wollen, nicht Menschenwort. Wir wollen Gottes Worte hören, wir wollen das hören, wie Gott Licht in die Finsternis bringt. Das machen Propheten. Sie deuten dunkle Lebensschicksale und machen sie hell. Sie sprechen auch in die unerklärlichen Abläufe der Geschichte der Völker hinein und geben das Ziel Gottes bekannt und sagen, guck, das will Gott von dir. Da ist eine Antwort auf deine Frage, was will denn Gott? Und er redet und wir können nur hören. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir das begreifen. Ich verstehe, dass Menschen in eine Lage kommen, wo sie sagen, das wollte ich mir mit dem Revolver in den Kopf schießen. Aber ich habe eine Alternative. Höre das Herrn Wort. Nichts anderes mehr. Höre das Herrn Wort. Mein erster Punkt, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Fürchte dich nicht, du liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost. Denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Wie kann denn ein Joel so reden, dieser Prophet? Fürchte dich nicht, du liebes Land, ach, wenn es einem gut geht. Manche von Ihnen, die rüsten sich jetzt zum Urlaub, die freuen sich auf die schönsten Wochen des Jahres. Aber man nimmt ja auch in die Urlaubswochen das mit, was einen bedrückt. Krankheitsnöte, Berufsärger, Ärger mit Menschen. Und wenn dann die Sonne leuchtet und man die herrlichen Eindrücke draußen hat von der Welt, die uns umgibt, lesen Sie jeden Tag im Urlaub in der Stille Gottes Wort. Und dann finden Sie auf einmal zum Frieden, wie Gott durch dieses Wort zu Ihnen spricht. Und Sie auf einmal merken, da ist die Freudenquelle. Da ist das Wort, das mein Leben erhält. Das macht mir mein Leben klar, meine Situation, in der ich stehe. Fürchte dich nicht, du liebes Land, das ist eine zärtliche Sprache. Wir kennen es von den Propheten bei Jesaja, Kapitel 62, kommt das auch mal in so einer Adventsverheißung. Du sollst nicht mehr verlassenes Land heißen, das ist auf das zerstörte Jerusalem bezogen. Du sollst wieder heißen, liebes Eheweib, Bräutchen. So spricht Gott mit seinem verlassenen Volk in der zärtlichen Liebessprache, Geliebte. Das ist bei Gott nicht bloß so eine schwülstige Liebessprache, sondern echt gemeint. Aber jetzt muss ich doch noch einmal erklären, warum die Prophetenworte so tief sind. Genau das ist es ja, warum Sie so ungern Propheten lesen. Habe ich es recht erwischt, dass Sie ungern Propheten lesen? Sie lesen gerne Psalmen. Ich weiß, die sind auch so schön tröstlich. Bei den Propheten sind so viel Gerichtsworte drin. Das ist doch das, was ihnen so viel Not macht. Manche meinen, das sei dann alttestamentlich, das ist dumm, wenn man so spricht. Im Neuen Testament gibt es auch genügend Gerichtsworte, in den Briefen des Paulus etwa, oder in der Offenbarung, oder bei Jesus, wenn Jesus seine Brandreden gegen die Pharisäer gehalten hat. Das ist so gut, dass die Propheten ganz offen sagen, unser Leben muss von Gott gerüttelt werden im Sieb. Gott kann unbarmherzig scheinbar in unser Leben hineinschlagen und kann uns aus den Fingern hauen, was nicht recht ist. Das Gericht Gottes mit seinen Leuten und Gott geht mit seiner Gemeinde ins Gericht. Sehen Sie, um was handelt es sich denn da, dass Gott Jerusalem in Trümmer sinken lässt, dass sein geliebtes Volk in die babylonische Gefangenschaft wandert, dass sie unwahrscheinlich viel Not erleiden dürfen, dass die Feinde höhnen in Jerusalem und spotten. Warum lässt du denn das geschehen? Die Propheten sprechen davon, dass es das gibt. Ich habe den Eindruck, wir in unserer Wohlstandszeit, uns geht es viel zu gut, dass wir gar nicht die Prophetenworte verstehen. In keiner Religion der Welt findet man solche tiefen Worte. Und das ist wahr, was die Propheten von Gott geoffenbart bekommen haben, dass Gott mit seiner Gemeinde ins Gericht geht. Jetzt gucken Sie Joel 1 an. Was ist denn das Gericht? Ein Heuschreckenschwarm fällt übers Land her. War wahrscheinlich ein Ereignis, und hinter diesem Heuschreckenschwarm, das geht ja in Windeseile, das jedes Blatt vom Baum zerfressen, das sieht das Land aus, wie nach dem Feuersturm jetzt rings um Athen, wenn der Brand gewütet hat. Nichts ist mehr da. Und der Joel sagt, das ist ein Bild des ewigen Gottesgerichtes, das über die Welt kommt. Dann wird Gott alles zertrümmern, den Stolz, den hochmütigen Menschen. Aber dann sagt er im Kapitel 2, Vers 12 und 13, wenn ihr euch zum Herrn bekehrt, dann wird er sich finden lassen. Ich bin immer wieder froh, dass die Bibel kein billiges Evangelium verkündet. Wissen Sie, was ein billiges Evangelium ist, wo man sagt, oh ja, ist ganz egal, was wir gemacht haben. Gott hat ja ein gutes Herz und dann nimmt es nicht so genau mit unserer Sünde. Und der vergibt ja. C'est son métier, das macht er ja, das ist ja sein Job. Das muss er ja. Sie kennen doch die Sätze von Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, die billige Gnade ist doch Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt, so sagt Bonhoeffer, Schleuderware, Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, mit leichtfertigen Händen, bedenkenlos und grinsenlos ausgeschüttet, Gnade ohne Preis und Kosten, da werden Sünden vergeben, die man gar nicht bereut. Hoffentlich reden wir nie so über das Wort Gottes, dass wir den Ernst des Gerichtes vergessen. Denn dann fällt auch der Trost weg. Darum, die Prophetenworte sind so echt und wahr, weil der Joel das zeigt und sagt, wer Buße tut, wer umkehrt, wer seine Sünden bekennt, bereut, hasst und lässt, der findet Vergebung. Genau in dem Moment, und dann kommt das. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, Vers 13 im zweiten Kapitel. Bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es gereut ihn bald der Strafe. Wie wir im März die Evangelisation von Billy Graham hören konnten über den Satelliten aus Puerto Rico, habe ich gedacht, das ist Geheimnis von Billy Graham. Er, der so herrlich die Liebe Gottes bezeugt, hat in einem Ernst, jeden Abend von Buße und Sünde gesprochen, die vergeben und ausgelöscht sein muss. Und dann kann der herrliche Trost verkündet werden. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Wer umkehrt, wer ihn sucht. David, der große Gottesmann, hat es in dem Psalm 34 schön wiedergegeben. Und Sie alle haben den Vers auch mal auswendig gelernt. Da ich den Herrn suchte, offenbar hat er ihn lange nicht gesucht, aber als ich ihn suchte, in dem Augenblick antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Sie dürfen den herrlichen Trostdienst des Evangeliums machen, aber tun Sie ihn in Gericht und Gnade. Den Ernst des Gerichtes. und die herrliche Wahrheit der Vergebung verkünden. Und dann dürfen sie auch dieses wunderbare Wort, Vers 21 im zweiten Kapitel sagen. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost. Du brauchst dich nicht ängsten, du brauchst dich nicht fürchten. Im Vers 27, denn gucken Sie auch mal im zweiten Kapitel. Ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und sonst keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. Das darf heute das Volk Israel im Nahen Osten erleben. Aber wir dürfen, weil Jesus die Verheißungen auf uns ausgeweitet hat, miterfahren in jeder Lage, in jeder Verzweiflung. Auch wenn Sie dort stehen, wo Sie sagen, Gott hat mir manche Dinge hart aus den Fingern geschlagen, Gott hat in meinem Leben viel zerstört und er will sich von Ihnen finden lassen. Ein zweiter Punkt. Man kann nicht groß genug von Gott denken, nicht groß genug. Der Herr kann auch Gewaltiges tun. Wissen Sie das? Der Herr kann auch Gewaltiges tun. Man darf ja alles im Gebet Gott sagen. Ein Enkelkind mit 3 Jahren hat heute Morgen bei der Andacht gebetet, Herr, lass doch die Sonne scheinen. Das darf man. Und der Herr erhört unsere ganz kindlichen Gebete. Ich kann keinen Tag durchs Leben gehen, ohne in vielen Schwierigkeiten und Nöten nicht ganz simpel zu beten. Herr, jetzt gib mir Weisheit. Jetzt löse du das. Hilf mir heraus aus den Schwierigkeiten. Bis hin zum verlorenen Schlüsselbund, den man nicht findet. Man darf alles erbitten. Der Herr tut überbitten und verstehen. Es gibt gar keine Grenze. Und Jesus hat immer wieder Mut gemacht, bete doch mehr. Aber das, was mir so gefällt hier bei diesem Wort, ist, dass da das steht, nicht bloß Großes kann der Herr tun, sondern Gewaltiges. Also wir beten jeden Schritt und jeden Tritt, geh du lieber Heiland mit. Das ist ein großes Gebet. Denken Sie bei Ihren Autofahrten. Aber jetzt sagen wir, jetzt wollen wir etwas ganz Gewaltiges haben. Was ist denn gewaltig? Natürlich kann Gott große Krankenheilungen vollbringen, auch da, wo die Ärzte keine Lösung haben. Gott kann unser Leben überraschend verlängern. Aber ist das das Gewaltige? Was ist denn das Große? Jetzt müssen wir wieder denken, in der Bibel ist es ja so, dass das mit dem Großen immer eine gefährliche Versuchung des Satans war, des Teufels. Schon im Paradies hat es angefangen. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt groß sein, ganz groß. Adam und Eva sind drauf reingefallen. Ah, das ist ja bei uns allen der Traum. Ich möchte doch groß sein. Ich bin jetzt 57, wenn wir Gott noch ein paar Jahre schenken, ich möchte doch was Großes tun. Aber das meint ja Gott nicht, das, was wir als groß meinen. Sowas, was in die Augen fällt, was in der Zeitung steht, wo die anderen Leute hinhören. Das ist Versuchung des Satans. Passen wir auf. In der Versuchungsgeschichte wieder redet der Satan zu Jesus und sagt, die ganze Welt kann ich dir schenken. Du musst bloß niederfallen. Das ist was Großes. Komm doch und fall nieder. Nein, das will Gott nicht, dass wir etwas Großes wirken. In den Augen der Menschen, in den Augen der Welt. Was ist denn das Gewaltige, das Gott wirken will? Ich möchte auch immer wieder sagen, dass Sie aufpassen müssen, dass Sie nicht Ihren Wohlstandsblick haben bei den Bitten, die Sie Gott darbringen. Bei uns im Wohlstand, wo wir meist die meisten irdischen materiellen Sorgen schon durch unsere Finanzversorgung und durch die Rentenversicherung und die Pflegeversicherung gelöst haben, da bleibt bloß noch ein kleiner Rest und sagen, jetzt noch die Gesundheit und das mit den Zähnen und das mit unseren Verwandten. Es geht doch um ein ewiges Heil, das ist Gott wichtig, ums ewige Heil. Denken Sie mal ein paar Jahre weiter, da stehen schon viele von uns vor den Toren der Ewigkeit. Gott kann auch Gewaltiges tun. Gott hat das Ziel, dass er uns ewig selig macht. Und davon redet Joel. Und jetzt gucken Sie mal das dritte Kapitel an. Sie kennen den Propheten Joel vielleicht nicht, das ist wichtig. Da spricht er von dem großen Ereignis am Pfingsttag. Und da hat sich's ja erfüllt. Da ist der Geist Gottes plötzlich über das verschüchterte Schärlein der verängstigten Jünger gekommen. Die hatten gar keinen Mut und haben gedacht, bald werden wir verhaftet. Und da hat der Geist Gottes sie zu mutigen Bekennern gemacht. Und an dem Tag sind Tausende zum Glauben an Jesus gekommen. Das ist das Ziel Gottes. Dass wir Jesus in der Welt bekennen, dass das Reich Gottes in dieser finsteren Welt ausgebreitet wird, dass sie ein Zeuge der Herrlichkeit Gottes sind. Und wer den Namen des Herrn anruft, das steht dort in Kapitel 3, Vers 5, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Sind sie gerettet? In Zeit und Ewigkeit, was auch geschieht. Die Krankheit ist nicht die letzte Not. Die letzte Not ist, dass man in die Hölle kommt. Sind sie gerettet? Da muss man es ergreifen mit beiden Händen. Gott kann auch Gewaltiges tun. Er will uns herausreißen und zu Ehren bringen. Er will unser Leben zum Segen setzen, nicht zum großen Leben, wie wir uns das vorstellen, dass wir Schlagzeilen machen, sondern will uns zum Segen setzen für unzählige Menschen in aller Stille. Dazu hat er uns berufen. Dazu braucht er uns. Große Taten. Ganz ähnlich heißt es im Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Wenn wir einmal durch das Todestal hinübergewandert sind, dann werden sogar die Heiden sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Da reißen die Augen auf. Ja, sagen sie in dem Psalm, der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Wir haben ein Heil, das wir ergreifen konnten, und das kann uns niemand mehr aus der Hand nehmen. Das ist so groß und so wunderbar. Ich kann es nur so bruchstückhaft machen. Vielleicht lesen Sie es zu Hause nochmal nach im zweiten Kapitel, wenige Verse nach unserem schönen Predigtwort. Vers 23. Da sagt der Herr, seid fröhlich in dem Herrn, eurem Gott. Vers 25, ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Rauben gefressen haben. Ihr sollt genug zu essen haben. Der Herr sagt, ihr werdet doch einmal gar nicht mehr denken an die Leiden. Ich achte, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sei, der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Darum jubelt und freut euch und seid fröhlich. Ihr sollt genug zu essen haben, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Der Herr kann auch Gewaltiges tun. Er will in unserem Leben wunderbar wirken, ob wir hier seine Wunder erleben oder drüben in der Herrlichkeit. Jetzt ist bloß wichtig, dass wir das ergreifen, dass wir das ergreifen und entdecken und leben. Das soll mein letzter Punkt sein. Was ist das Ziel Gottes? Ach, das Ziel Gottes ist gar nicht die kleinen Wünsche, die wir oft haben. In den vergangenen Tagen haben wir wieder von unseren Krankenschwestern im Südsudan Nachricht erhalten. Die mussten wieder evakuiert werden in den zurückliegenden Tagen. Einige waren vorher schon als Geiseln genommen worden von den UNO-Mitarbeitern dort. Und dann hat man in der Nacht, ein UNO-Pilot ist noch gelandet. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Auf einem Acker ist das ja nur ohne jede Lichtbefeuerung. Und hat die Wilma Grützen herausgeholt. Sie konnte nur das Notwendigste mitnehmen. Und dann sind marodierende Soldaten über diese Orte in Akobo hergefallen, von der sudanesischen Regierungsarmee, und haben 6 Dörfer niedergebrannt. Sie hat auch alles verloren, hat dann aber gehört, die Bevölkerung hätte einiges versteckt im Busch von ihren privaten Dingen. Sie hat ja nur einen Koffer voll Sachen dort und ein paar Medikamente. Und dann schrieb sie uns in einem Fax, sie wollte gestern wieder zurück dorthin nach Akobo und mit den Aufräumarbeiten beginnen. Und sehen, was noch geblieben ist, dort in diesem Kriegsgebiet, wo so unendlich viele Menschen leiden. Und wenn man einmal diese Welt aus der Perspektive eines solchen Mitchristen ansieht, und das sind ja 3 Krankenschwestern von uns dort unten, von christlichen Fachkräften, wie sieht denn das da plötzlich aus? Da sammelt sich heute die Gemeinde dieser Dunkar-Nur-Stämme, dieser großen Nil-Leute. Und sie wissen, dass dort seit langem eine große Erweckung ist. Weil die Menschen erkannt haben, das Einzige, was uns in dieser Welt noch hält und trägt, ist Jesus, sonst nichts mehr. Und wie die heute ihre Jubellieder singen. Der Herr ist mein Hirte, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Mich wundert's gar nicht, dass bei uns in unserem satten Land der Glaube abstirbt. Dass Menschen sich bloß noch um ein paar Sorgen des Alltags quälen und nichts Wichtigeres mehr kennen als die Nöte. Dort kommen Menschen in großer Zahl zum Glauben. Oder ganz ähnlich stand es in einem Bericht, den ich auch in den letzten Tagen erhalten habe, von einer Frau, die seit 12 Jahren in China arbeitet. Und sie schrieb dort: Ich bin eigentlich schockiert, wenn ich in euren Berichten aus euren Gemeinden fortwährend lese, wie viel ihr Aktionen macht zur Evangelisation und zur Mission und wie viele Methoden ihr trainiert und schult. Und dann erzählt sie und sagt: Bei uns in China, da haben die Gemeinden nicht einmal eine Registrierung, aber da sind Menschen, die beten auf den Knien. Und die haben das Wort Gottes. Und die machen gar nichts anderes, als dass sie dieses Wort Gottes einfach verkündigen. Und da kommen an einem Sonntag an einem Ort Hunderte zum Glauben. Spötter, Atheisten, einfach das Wort Gottes überwältigt sie. Wissen Sie, es geht gar nicht um die Heilung unserer persönlichen Nöte, sondern letztlich geht es darum, ob mein Leben mit hineingehört in die Heilsgeschichte Gottes. Und ich habe mich gefreut, der Joel, der beschreibt die Heilsgeschichte und erzählt, wie Gott das Volk Israel wieder zusammenrufen wird am Ende der Weltgeschichte, wie Gott die Völker von den Enden der Welt ruft. Darum ist so wichtig, ob wir mit dabei sind, dass wir brauchbar werden und Gott aus unserem Leben vielfache Frucht schaffen kann. Ich habe noch ein Prophetenwort ausgesucht, weil all die Prophetenworte so schön sind. Da steht in Zephania, und das ist ein paar Zeilen, Seiten weiter in ihren Bibeln. Den Zephania, den kennen wir ja sonst auch so schlecht. Nach dem Habakuk und vor dem Haggai steht der Zephania 3, Vers 17. Auch wieder, der Herr hat deine Strafe weggenommen, der Herr hat dich herausgenommen, Tochter Zion, freue dich, heißt da. Und da heißt Vers 17, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Das müssen jetzt die Angefochtenen wissen, die Verzweifelten, die sich in den Kopf schießen wollen, die keinen Mut mehr haben. Junge Leute, die sagen, ich habe keine Zukunft. Doch, du hast eine Zukunft. Der Herr geht vor dir her. Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Amen.